Deutschlandradio Retro.
Aus den Audioarchiven.
Herr Böll, ist moralische Qualität ein notwendiger Bestandteil eines literarischen Kunstwerks?
Ich würde diese Frage gern mit einem eindeutigen Ja beantworten, fürchte aber, meine Antwort muss ein eindeutiges Nein sein. Wenn Sie mich aber fragen würden, ob Unmoral ein notwendiger Bestandteil eines literarischen Kunstwerks zu sein habe, wäre meine Antwort ein ebenso eindeutiges Nein. Ein Künstler ist immer bis zu einem gewissen Grade unschuldig und schuldig. Er ist wie ein Kind, das gescholten wird wegen einer Sache, in der es sich nicht schuldig fühlt, und das gelobt wird wegen einer Sache, die es gar nicht so lobenswert findet.
Sind Sie der Meinung, dass ein Autor in seinem Werk zu politischen oder sozialen Fragen Stellung nehmen soll?
Es ist ganz sicher nicht die Pflicht jedes Autors, zu solchen Fragen Stellung zu nehmen. Es gibt keine verbindlichen Regeln, die einen Autor zwingen, einer bestimmten, meistens oberflächlichen Vorstellung von Aktualität zu folgen. Es gibt auch verschiedene Stufen von Aktualität, so wie es verschiedene Stufen des Schreibens gibt. Und ich glaube, es ist die schwierigste Frage, die ein Autor für sich selbst zu beantworten hat, welche Stufe der Aktualität seine ist. Es gibt etwa die Stufe Aktualität, die Sartre hat, eine andere, die Ezra Pound hat. Ich glaube, beide nehmen Stellung zu politischen und sozialen Fragen, aber auf so unterschiedliche Weise, dass man sie nicht miteinander vergleichen könnte. Es gibt auch die Möglichkeit, nicht die geringste sichtbare Aktualität zu haben. Und wenn ich sage sichtbar, so meine ich, dass es nicht immer so einfach ist, wie man glaubt, die Aktualität im Werk eines Autors festzustellen.
Wollen Sie so viele Leser wie möglich erreichen? Und falls ja, beeinflusst dieser Wunsch Sie vielleicht, eine populäre Art des Schreibens zu wählen?
Ich weiß nicht, was der Terminus populär bedeutet. Es sind so viele Autoren populär und so verschiedene, von Tolstoi über Hemingway bis Sienkiewicz. Das Merkwürdige ist, dass so verschiedene Autoren bei denselben Lesern populär sind. Ich glaube, dass kein Autor, der die Bezeichnung Autor verdient, auch nur die geringsten Konzessionen macht.
In wenigen Jahrzehnten haben sich die Massenkommunikationsmittel, vor allem Radio und Fernsehen, zu sehr gewichtigen gesellschaftlichen Faktoren entwickelt, die das tägliche Leben der Menschen stark beeinflussen. Welchen Einfluss, glauben Sie, wird diese Entwicklung auf die Literatur haben?
Ich glaube nicht, dass diese Entwicklung die Literatur ernsthaft beeinflussen wird. Zwar hat sie den Autoren neue Ausdrucksmöglichkeiten gegeben, etwa das Hörspiel, aber das ändert nicht grundsätzlich die Situation des Autors, der auch heute allein an seinem Schreibtisch sitzt. Vielleicht können diese Massenmedien der Literatur ein größeres Publikum gewinnen, das würde aber nicht bedeuten, dass sich die Literatur ihnen anzupassen hätte. Die Massenmedien selbst sind viel weniger vom Publikum abhängig, als sie glauben oder vorgeben. Sie sind bloß Instrumente ohne eine eigene produktive Idee. Diese ist Sache des Autors. Er muss wissen, was er schreibt. Er muss es selbst verantworten, ohne nach dem Publikum zu schielen. Manchmal ist sein Werk dann das, was das Publikum erwartet hat, ohne es gewusst zu haben.
Was sollte nach Ihrer Meinung die Aufgabe der literarischen Kritik sein und werden Sie von den Kritiken beeinflusst?
Die Kritik, meine ich, müsste jedes Werk im Zusammenhang mit dem vorhergehenden sehen und sie sollte nicht die Fähigkeit verlieren, sich überraschen zu lassen. Sie sollte nicht von einem bestimmten Autor bestimmte Dinge erwarten, ihn auf etwas festlegen, ihm für seine ganze Laufbahn einen Stempel aufdrücken. Ich beurteile literarische Kritik nie nach dem, was sie Negatives über ein Buch sagt, meine eigenen Bücher eingeschlossen. Ich beurteile sie nach dem, was sie lobt. Denn das zeigt mir, welche Vorstellung von Literatur ein Kritiker hat.
In Schweden ist kürzlich heftig über die ökonomische Situation des Schriftstellers diskutiert worden und einige Teilnehmer an diesem Gespräch haben vorgeschlagen, dass die Autoren ein regelmäßiges Gehalt vom Staat beziehen sollten.
Ich halte nichts von diesem Vorschlag, weil ich keine Möglichkeit sehe, ein Gremium zu finden, das feststellen könnte, wer ein Autor ist und wer nicht. Es gibt keine allgemein verbindlichen, objektiven Kriterien der künstlerischen Qualität. Woran also wollte man sich dann halten? An den Erfolg, der vielleicht gerade ein Gehalt unnötig macht? Eine ganze Reihe schlechter Autoren ist erfolgreich, einige gute sind es auch. Sehr viele schlechte Autoren sind nicht erfolgreich und es gibt viele gute, die nicht ihr Existenzminimum verdienen. Kunst machen, schreiben ist ein Risiko, war immer eins und wird es bleiben. Ich glaube nicht, dass ein staatliches Gehalt einen großen Autor umbringen würde, nur würde er es wahrscheinlich nicht annehmen, weil das Risiko ein Teil seines Lebens und seiner Kunst ist. Ich glaube aber auch nicht, dass ein Staat verpflichtet ist, von seinen Steuereinnahmen irgendjemandes Träume und Illusionen zu finanzieren.
In vielen Literaturanalysen wird das Privatleben des Autors als Schlüssel zum Verständnis seiner Werke benutzt. Halten Sie diese Methode für richtig oder glauben Sie, dass eine Analyse nur das Werk als solches betrachten sollte?
Es gibt zweifellos literarische Werke, zu denen das Leben des Autors der Schlüssel sein könnte. Nur glaube ich nicht, dass man diesen Schlüssel je richtig in die Hand bekommen kann. Für den größeren Teil der Literatur ist das Leben des Autors ohne jegliches Interesse. Was an diesem Leben interessant sein könnte, Liebe, Hunger, Krieg, Kampf, Abenteuer, Religion, das haben die Autoren mit Millionen Menschen gemeinsam. Interessant ist nur, wie sie darüber schreiben. Es gibt sehr viele Autoren, etwa Kafka, deren äußeres Leben banal verlief, aber Kafka schrieb keine banalen Romane. Es ist deshalb auch falsch, den Autor mit einer Figur seiner Bücher zu identifizieren. Er ist in seinen Büchern verborgen, in verschiedenen Partien, verschiedenen Gestalten, und er ist auf eine Weise verborgen, die ihm selbst unbekannt bleibt. Das Interesse an der Person des Autors hat seine Wurzel in einem Bedürfnis nach Sensation, das mit Literatur überhaupt nichts zu tun hat.
Woran arbeiten Sie gerade und was macht Ihnen mehr Sorge? Die Form oder der Inhalt, die Aussage der Arbeit, mit der Sie sich gerade beschäftigen?
Ich habe mit meinen Romanfiguren eine geheime Abmachung getroffen. Ich gebe keine Auskunft über sie. Mit mir selbst habe ich eine Abmachung neueren Datums getroffen. Sie ist das Resultat vieler, meistens missverstandener Äußerungen über die sogenannte Werkstatt. Ich finde, es ist schließlich vollkommen gleichgültig und ist auf eine absurde Weise sekundär, wissen zu wollen, woran ein Schriftsteller arbeitet und wie er arbeitet. Wichtig an der Werkstatt ist ja nur, was aus ihr herauskommt. Ob einer während er arbeitet an faulen Äpfeln riechen, ob er an den Fingernägeln kauen, ob er Jazz oder Bach hören muss, Wasser oder Stärkeres trinkt. Kurz gesagt, seine Attitüden sind von einer himmelschreienden Gleichgültigkeit. Es gibt schließlich Leute genug, die ein sehr interessantes Privatleben führen und höchst langweiliges zu Papier bringen. Wir hören immer, vielleicht stimmt es sogar, dass Faulkner gern und viel Whisky getrunken hat, aber dass man durch Whisky trinken kein Faulkner wird und durch an Äpfeln riechen kein Schiller, ist ja so banal wie die ermüdende, immer und immer wiederholte Feststellung, die schon jedem Schüler der 8. Klasse zum Hals heraushängt, dass Form ohne Inhalt nur schwer wahrnehmbar ist, Inhalt ohne Form nicht zumutbar. Mit dieser Banalität wollen wir einander verschonen, solange wir nicht erklären können, was Form nun sei. Wir können es nicht erklären. Die Manifeste der Engagierten sind meistens so peinlich wie die Gegenerklärungen derer, die sich für nicht engagiert erklären. Ich weiß nur, dass Betrug stattfindet, wenn ein Autor um seiner jeweilig guten Gesinnung wegen gelobt, wenn ihm die Form, in der er diese bietet, verziehen wird. Dass Betrug stattfindet, wenn einer um seiner jeweilig bösen Gesinnung wegen getadelt wird, und die möglicherweise gute Form in einem Nebensatz abgetan wird. Wenn es wahr wäre, dass gute Literatur und gute Gesinnung einander bedingen, brauchte man ja über die jeweilig gute Gesinnung kein Wort mehr zu verlieren. Dann müssten ja gute und schlechte Gesinnungen an ihrer Form allein erkannt werden. Alle Doktrinen, auch die Religionen, die sich meistens auf ein paar doktrinäre Formeln reduzieren, müssten ihre eigene Ästhetik entwickeln und vorlegen und öffentlich bekannt geben. Das wäre eine verhältnismäßig klare Sache, weil sich zeigen würde, dass es freie Kritik gar nicht gibt. Ich habe Grund zu der Annahme, dass viele Leser sich Wirklichkeit ungefähr so vorstellen wie eine große Regentonne, die ein Autor vor dem Haus stehen hat, aus der er nach Belieben abzapft. Wenig, eine Kurzgeschichte, mehr, eine Novelle, sehr viel, ein Roman. Dass selbst in den primitivsten Formen der Literatur, dass in allem Geschriebenen, in jeder Reportage, und es gibt Reportagen vom höchsten Rang, dass dort Verwandlungen stattfinden, Zusammensetzung, Komposition stattfindet, dass ausgewählt, weggelassen, Ausdruck gesucht und nicht immer gefunden wird, solche Binsenwahrheiten scheinen fast unbekannt zu sein. Nicht einmal eine Fotografie ist ja wirklichkeitsgetreu. Sie ist ausgewählt, sie hat einige chemische Prozesse hinter sich, sie wird reproduziert. Wenn einer in einem Roman Wirklichkeitstreue und Lebensnähe entdeckt, entdeckt er verwandelte und geschaffene Wirklichkeit und Lebensnähe. Und wer Spannung vermisst oder sucht, der sei daran erinnert, dass Romane mit viel Spannung, mit viel Handlung und Inhalt meistens gelesen werden, wenn einer sich entspannen, wenn er einschlafen möchte. Während die von der Handlung unabhängige geistige Spannung einen weiterlesen, gar nicht mehr ans Schlafen denken lässt. Mich jedenfalls spannt die vielfach verschnörkelte, in Mustern und Rhythmen gebotene Spannung mancher Erscheinungsform des Nouveau Roman mehr als so manche ständig wiederholte Gesinnungsselbstverständlichkeit, die sich auf die Schulter klopfen lässt, brav gemacht, junger Mann. Kein Autor sollte sich seine Gesinnung honorieren lassen. Nichts ist doch peinlicher, als wenn einer wegen etwas gelobt wird, das selbstverständlich und selbstverständlich gratis gegeben wird, seine Gesinnung. Das ist ja fast, als würde einer wegen seiner hübschen Locken gelobt oder wegen seiner Glatze getadelt. Und wer es sich leicht machen möchte, den Autor in einem Roman oder einer Erzählung zu suchen, sollte es sich nicht zu leicht machen. Manchmal versteckt er sich hinter einem Kellner, hinter einer Kassiererin, hinter, nicht in. Oder er sitzt in einer Milchflasche und guckt zu.
Gibt es nicht doch gewisse Formen der Gesinnungsliteratur, denen man eine Existenzberechtigung wird nicht absprechen können?
Natürlich gibt es durchaus legitime Bereiche bloßer Gesinnungsliteratur, Erbauung aller Art, gegen die ich nichts einzuwenden habe. Sie hat eine wichtige und ehrenvolle Funktion für Kinder, für Engel, für kindliche Erwachsene. Und es ist das Recht der Präzeptoren, Pädagogen, Pfarrer, Funktionäre, den ihnen jeweils Anvertrauten das jeweilige zu empfehlen. Es gibt nicht nur Erbauung für die Christen, die deretwegen oft und immer zu Unrecht verspottet worden sind. Es gibt atheistische, demokratische, es gibt ganze Gebirge marxistischer Erbauung. Und überall gibt es die Zeigefingerschwenker, Leute, die empört, beunruhigt, verzweifelt die Hände ringen, wenn etwas, das ihrer Gesinnung nicht passt, sich als formal glänzend und damit gefährlich erweist. Die Form spannt den Geist des Menschen, der Inhalt das Herz und die Nerven. Wer dem ihm jeweils Anvertrauten die jeweilige Embauung empfiehlt, der sollte nur wissen, dass mündige Leser ein Recht auf Spannung durch Form haben. Und Mündigkeit gebührt nicht nur den Christen, ich wünsche sie auch allen anderen, den Marxisten, den Atheisten und was es an Mischungen alles geben mag. Ich plädiere für eine Literatur der Freigelassenen für Freigelassene und ich plädiere für freigelassene Romanfiguren. Der einzige Zwang, dem sie unterliegen sollen, ist der Formzwang, den jeder Autor nur selbst zu bestimmen hat und den er mit sich selbst ausmachen muss. Vielleicht würde dann ein freigelassener Atheist anfangen, Rosenkranz zu beten, ein freigelassener Pfarrer als Pflegschuster sein Brot verdienen, was dem Autor die formale Chance böte, einen Kontrapunkt zur Liturgie in der frommen Monotonie des hämmernden Schusterhammers zu finden. Ich sehe jedenfalls nicht ein, dass ich mich irgendeiner Gesinnung wegen langweilen soll. Nichts muss langweilig sein, auch Religion nicht. Alle Spannung ist geistigen Ursprungs. Die Spannung der Kriminalromane, der meisten, es gibt solche von hohem Rang, ist nervlichen Ursprungs. Sie sind alles zwischen Droge und Tonikum. Wir Schriftsteller sind lange genug von Doktrinären gepiesackt worden, die ihre jeweilige Doktrin gegen eine beliebig zu wählende Ästhetik, diese Ästhetik gegen eine jeweils für böse gehaltene Gesinnung ausspielen. Gepiesackt worden sind wir auch von solchen, die wissen, wie schwer es ist, Form zu finden. Die wissen, dass wir unsere Wirklichkeit nicht in einer Regentonne vor dem Hause stehen haben, dass wir rasch mit einer Tasse, einem Krug, einem Eimer hinauslaufen, um die gewünschte Quantität zu liefern. Darf es etwas mehr sein? Für unsere Gesinnung, die jeweilige versteht sich, erwarten wir kein Honorar, kein Lob, wir geben sie gratis. Schulterklopfen ist das Peinlichste der Honorare. Wer glaubt, dass er etwas zu sagen hat, der beuge sich der Form, suche sie sich, lassen wir die anderen, die behaupten, sie hätten nichts zu sagen, in Frieden spielen.
Vielen Dank, Herr Böll.
Deutschlandradio Retro.